Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist nach fast einem Monat Pause endlich mal wieder euer Lieblings-Futsal-Podcast, Mr. Futsal 2x20 Netto, Folge 189. Und ich begrüße euch. Und hier die gewohnte Stimme bei euch, für euch, euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite der Glasfaserleitung wahrscheinlich, euer Futsal-Philosoph, der Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, am Ende der Fiber.
Fiber. Hallo Daniel und hallo alle anderen draußen, die uns zuhören. Ich glaube, irgendwo zwischen uns ist auch ordentlich Kupfer. Also
absolut. Ich arbeite ja für einen Glasausbau B2B-Anbieter, von daher weiß ich, wie viel Kupfer überall in der Erde liegt. Also ja.
Als wir hier eingezogen sind, hatte ich ja den Elektriker da und der Typ, der mir das hier alles eingestellt hat. Und der meinte auch, also hier, auch wenn du so ein Gerät hast für weiß nicht wie viele 1000 Mbits, mehr als 100 kommen hier nicht, weil irgendwo auf der Strecke wird wieder ein Kilometer Kupfer liegen. Also dann wird das schon wieder auf 100 runtergekostet.
Einiges der Glasfaserausbau kannst du gut parallel mit dem Futsal gleichsetzen. Ja, so viele Leute wollen das, aber.
Wir sehen ja sehr viel Glasfaser, aber wo ist das Kupfer? Wo ist der Kupferdraht, der das alles so ein bisschen entschleunigt? Wo ist er? Müssen wir da identifizieren? Naja. Ist es der DFB?
Oh, der Kupferdraht des Sports.
Der Kupferdraht des Futsals.
Oh Gott. Ja, Sebastian, wir waren jetzt echt fast einen Monat weg, also vorwiegend monatlich. War viel los. Also ich war ja im Urlaub mit der Family, dann war mein Sohn einmal krank abends, weiß ich. Da konnte ich nicht. Und dann war doch bei dir noch ein paar Sachen, auch familiär, ich weiß gar nicht, und beruflich,
ja.
Ne?
Dann war ich einmal nicht zur Verfügung stehend, das weiß ich noch. Und jetzt sind wir aber schon wieder da. Also jetzt haben wir 2 Wochen hast du verpennt, ich habe 1 Woche verpennt und jetzt sind wir in der 4. Woche wieder da, glaube ich. Ne?
Ja. Passt jetzt auch vor den Halbfinalspielen jetzt der Futsal Deutschland wieder aus der Lethargie zu erwecken? Ja. Passt doch eigentlich.
Hausgemachte Lethargie. Hast du einfach wieder 2 Wochen Pause, Stillstand. Mhm. Wobei Relegation war, aber da wird ja auch nichts gezeigt. Also ich weiß jetzt, habe jetzt nicht mitbekommen, dass irgendwo ein Livestream war. Ansonsten gerne weiterleiten. Ich schaue es mir im Nachgang auch nochmal an. Aber ja, da kam auch nicht viel. Also von daher, traurige Wochenenden, was das angeht.
Lass uns, um die Stimmung zu heben, lass uns die News durchgehen, die ich hier gesammelt habe. Dann Thema der Woche. Ich habe mal aufgeschrieben, Playoff Top 4 Fragezeichen. Auch nochmal Baller League, Ende, Rückblick und.
Ach, sind die schon durch?
Ja, die sind durch, richtig. Und können wir nochmal kurz rückwirkend analysieren. Und dann hätten wir ja die Relegation und die Playoff-Spiele so ein bisschen nochmal kurz Review.
Ja. Ja, dann leder mal los.
Viele kamen natürlich, kommen wir gleich dazu, auch vom DFB-Futsal-Kanal auf Insta, was die ganze Statistikspieler der Saison und so weiter betrifft, kommen wir gleich dazu. Mhm. Ich fange mal hier vorne an. Erstmal der neue Podcast, Futsal 5. Wir waren kurz im Austausch mit den Jungs, Mehrzahl. Gut, könnten auch Mädchen sein, ich weiß nicht. Also es sind anscheinend mehrere dahinter. Wohl auch bekanntere Gesichter, soweit mehr wissen wir jetzt auch nicht, aber man hat sich gefreut, dass wir uns gefreut haben über Zuwachs in der Futsal-Podcast-Gemeinschaft.
Ja.
Und man wollte jetzt Anfang Mai dann wohl rausstarten. Mhm. Ja, warten wir mal, was kommt.
Ja, safe. Wir sind vorfreudig, könnte man sagen. Genau, bin noch gespannt. Vielleicht sind das ja die Jungs von Futsal Insight. Weißt du noch? Da war ja mal was. Vielleicht haben die sich jetzt einfach umbenannt, weil sie sich so ein bisschen verbrannt haben. Ich weiß es nicht. Nein, unabhängig davon begrüßen wir doch den Zuwachs in der Podcast-Community, die dann immer noch sehr klein ist mit uns und denen. Ja.
Ich auch. Ich will mich zurücklehnen über Futsal einfach passiv konsumieren, ist doch der beste Konsum.
Genau. Und wenn es dann noch andere Themen sind als die, die wir besprechen, was willst du mehr, ey? Also schön ergänzend auch, das ist so ein schönes, intelligentes Podcast-System, was dann entsteht, wenn die andere Sachen machen im Vergleich zu uns. Also super, ja.
So, dann hat sich Matthias gemeldet bei uns. Es ging um die Diskussion im letzten Podcast, Ende März schon,
Oh Gott.
dass ja bezüglich der Fehlanreize bei gelben Karten nach der Hauptrunde und dann Playoffs, das hatten wir ausführlich thematisiert. Und Matthias, vielen Dank, hat uns darauf hingewiesen, dass beim Beachsoccer
Ja.
es auch so ist, dass nach der Hauptrunde alle gelbe Karten annulliert werden. Also man ist dort schon weiter, was den Anreiz für die Anreizkompatibilität betrifft. Also dort regelt man es halt so.
Ja, vielleicht sollten wir uns da ein Vorbild nehmen und das nachahmen im Futsal. Macht Sinn. Also haben wir drüber gesprochen und wird es attraktiver machen. Vielleicht sogar dann auch ein bisschen spannender in den Viertelfinalpartien, weil das war ja jetzt nicht so spannend. Aber gut, da kommen wir ja gleich noch drauf.
Dann Jannis hat sich gemeldet, unser Edelfan aus Hamburg, vom Meister Barrio, neuer Aufsteiger, also nicht neu, also Aufsteiger in die Regionalliga Nord, obwohl es, glaube ich, noch nicht ganz safe, wie der Modus sein wird, aber zumindest erstmal Hamburg Meister, Futsal, und hat sich gemeldet und hat uns nochmal Feedback gegeben, dass er damals auch wegen des Podcasts mit Futsal angefangen hat und nun quasi der FC Barrio mit ihm zusammen aufgestiegen ist. So, das war so die Erfolgsstory. Hat mich extrem gefreut, dass wir da so Mini-Impact haben, vielleicht Butterfly-Effekt-Style.
Ja, aber
Ja, fand ich gut.
Daniel, das ist doch schon wieder richtig, richtig Antrieb. Also solche kleinen Geschichten, ne? Dass jemand hier wegen dem Podcast einfach in dem Futsal sich verankert hat mit. Also super. Also allein das schon wieder, das reicht mir schon wieder als Rückmeldung dafür, dass man die ganze Zeit investiert hat. Also top. Also Dankeschön. Und das dann und uns auch ein Dankeschön. Man darf sich auch mal selbst danken.
Dann der nächste Punkt hier auf meiner Liste kommt, ja, ist ein trauriger Punkt. Wir machen das ja in Wellen. Und jetzt der Negativpunkt: Es gibt wieder einen Rückzug noch kurz vor Ende der Saison. Und zwar der TV Herbeck hat sich am Niederrhein zurückgezogen aus der Landesliga. Auch wegen, oder ist ja auch, aber wegen Spielermangels. Man versucht jedoch zur nächsten Saison das Team wieder zu stellen. Aber auch da nochmal ein Dämpfer.
Ja, mal schauen. Also wir waren ja vorsichtig optimistisch vor kurzem noch, auch wenn es sich nicht gut aussah. Ja, aber setzen wir alles auf die nächste Saison, Daniel. Da müssen wir die Karten draufsetzen. Anderes
Haltet
Thema.
durch, Jungs, haltet durch, meldet euch
Richtig.
bei uns und ja, wir helfen euch durchzuhalten. Also
Genau. Wir, Daniel, vielleicht
warm.
liegt es daran, dass wir müssen vorwiegend wieder wöchentlich kommen.
Ah, ja, das war's, genau, das ist der Grund.
Ja.
Super. Dann
Danke.
hatten wir die deutsche Futsal-Jugendmeisterschaft. Auch beim letzten Mal nicht thematisiert, die lief dort schon in der A-Jugend und B-Jugend und C-Jugend auch, genau. Und ich hatte es nur aufgeschrieben, HSC Hannover, die A-Jugend gewonnen, 1860 die C-Jugend. Warum habe ich mir nicht aufgeschrieben, wer die B-Jugend gewonnen hat? Okay, weiß ich nicht.
Ich
Ich
glaube,
habe ein
es war
paar Bilder
Köln.
gesehen.
Ich glaube, es war
Ja,
Köln. Ja,
okay.
ich habe es verfolgt, weil bei der B-Jugend waren Westvertreter bei uns aus Westfalen, der Delbrücker SC, wo ich dann auch Spieler gesichtet habe für den Stützpunkt. Problem ist nur bei denen, die sind im Fußball, im Abstiegskampf und deswegen stellen sie keine Spieler für den Stützpunkt ab. Das ist das Problem. Also der Jugendleiter sagt da ganz klar, also es war noch die 2007er, die ich da angefragt habe, also noch B-Jugendliche. Aber die sind da jetzt aktuell im Abstiegskampf draußen und deswegen, auch wenn sie das beste Team Westfalens sind, stellen sie keine Spieler für den Stützpunkt, für Bielefeld. Delbrück ist
Ja.
so 20, 30 Minuten von Bielefeld entfernt.
Da haben wir wieder die Diskussion zur Effektivität und auch Effizienz dieser Stützpunkte für die Futsalentwicklung. Ich war nie so richtig überzeugt davon. Du mehr, bist auch involviert.
Ach.
Aber das ist ja schon wieder so eine Story, die eher so meine Vision erfüllt. Ist schade. Ich meine, ich fand das auch gut. Es waren halt wirklich viele verschiedene Clubs dabei, von kleinen bis hin zu namenhaften Nachwuchsabteilungen. Halt kein, ich glaube, Wacker war doch das
Ja.
einzigste Team, was man aus dem Futsal kannte. Also der Hauptverein von Wacker Hamburg war am Start.
Ja.
Das war schön. Ja, ich weiß nicht, was für dein Gefühl zu diesem ganzen deutsche Jugendfutsalmeisterschaft und überhaupt dem normalen anderen Futsalbetrieb?
Mein Gefühl, es ist eine sehr teure Veranstaltung, wie ich hörte, nimmt so ein Wochenende ABC-Meisterschaften so viel Geld mit oder muss da ausgegeben werden wie für ein ganzes Jahr U19-Stützpunkte. Also sehr eine teure Veranstaltung, so ein Wochenende dort. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass aus ökonomischen Gründen das in Zukunft nicht mehr stattfindet, wenn man das einigermaßen berechnet und dadurch hoffentlich Budget für den Futsal frei wird. Auch wenn es eine Futsal-Meisterschaft ist. Aber das ist eben das Ding, das sind ja keine Spieler, die mit dem Futsal committen. Das ist auch kein Teams, die mit Futsal committen. Wie ich schon gerade sagte, der Delbrücker SC, die B-Junioren. Der Trainer hätte zwar überhaupt kein Problem damit, die abzustellen, aber der Jugendleiter sagt, also meidet den Kontakt dann auch gänzlich. Ja, und dann hat man da halt auch keinen Mehrwert für den Futsal. Trotzdem bin ich zum Beispiel mit unserem Stützpunkt insgesamt aktuell durchaus zufrieden. Wir haben auch gute Teams, auch die bei den Westdeutschen Meisterschaften teilgenommen haben, haben wir Spieler von Teams her. Also da bin ich jetzt nicht unzufrieden. Nur, wie du schon dann auch schlussfolgerst, die allerbesten oder zumindest die dann auch bei so einem Turnier da teilnehmen. Ja, also zumindest bei uns ist es so, dass die dann kein großes Interesse wirklich am Futsal haben. Ist halt
Weißt
immer noch ein Winter-Event für die dann.
du, was ich so schizophren daran finde, an dieser Futsal-Jugendmeisterschaft? Ich meine, es muss ja im DFB-Plan einen Zweck geben und ein Ziel. Also warum machen wir das? Also warum sagt der
Start
DFB,
with
wir
the
finanzieren
why.
das? So.
Start with the why.
Und das
Wozu?
sind, genau, richtig. Und das können ja aus meiner Sicht nur zwei Dinge sein. Das eine ist, dass du jugendliche Spieler rekrutieren möchtest und bestimmte Skills sehen willst und daraufhin dann rekrutierst. Das würde aber bedeuten, dass du den Futsal anerkennst, dass er Futsaltalente fördert bzw. sichtbar macht, aufgrund der Anforderungen, die der Futsal bietet. Das heißt, er ist sehr, sehr gut für die Jugend. Wo es der DFB widerspricht, weil das sonst irgendwie nicht. Ist irgendwie nicht so richtig gesehen. Und der zweite Punkt wäre, für den Futsal, für die Futsalmeisterschaft, für die Futsal-Nationalspieler, Spieler wie sagt man das, anzulocken. Aber das funktioniert nicht, wenn ich halt Teams nehme, die meilenweit entfernt sind von anderen Futsal-Infrastrukturen. Dann, das geht auch nicht so richtig auf. Also mir fehlt das Why. Was ist so deine Vermutung?
Also ganz spezifisch auf dieses Turnierchen, wie du es jetzt auch dargestellt hast, fehlt mir auch das Why. Das ist warum oder wozu, weil sich nur daraus ein Wie und Was heraus entwickeln kann. So hat man ein Was, was macht man da? Und das Wie aber ist kein Warum. Also auch das, also wenn man sagt, man will Futsalspieler entwickeln, man will damit auch die Junioren, also den Futsalsport einfach fördern, dann wäre das vielleicht anders besser. Aber das ist auch jetzt im Rückblick, ne? Also wie gesagt, ist auch ein Top-Down-Ansatz. Es sind jetzt in solchen Meisterschaften, das war ja Top-Down gedacht. Und daher, ja, ich habe das Gefühl, dass der Anreiz da auch nicht so gestaltet ist, dass man da wirklich weiterkommt. Deswegen habe ich auch durchaus das Empfinden, dass das in Zukunft nicht mehr geben wird. Als ich das gehört habe mit den ökonomischen Variablen, also allein dann, wenn sich der DFB fragt, wozu machen wir das? Ja, und dann die Kosten dort sieht, da kannst du die besser woanders einsetzen. Deswegen hoffe ich ja, dass das dann umgelagert wird Richtung, ich sag mal, vollwertigen Futsal. Es sind ja auch, ist ja auch kein vollwertiger Futsal, ist ja dort auch nur so ein 20-Minuten-Ding, ist ein Turnier. Tagesturniere. Ja, also wie gesagt, der reine Futsal-Enthusiast in mir, der hat ein weinendes und ein freudiges Auge, Auto, auch nicht schlecht. Weil einerseits Futsal erstmal auch dort näher gebracht wird. Das ist cool. Aber es ist dort einfach nur Mittel zum Zweck für die Mannschaften, denke ich. Denn die wollen einfach auf DFB-Ebene sich mal präsentieren. Ob die da jetzt Fußball oder können auch Handball spielen, ist denen, glaube ich, da ganz egal. Hauptsache DFB und Meisterschaft dahinter. Ja, wenn aber was hängen bleibt, wenn daraus irgendwelche Spieler hängen bleiben würden, wäre das cool. Aber das ist auch für mich halt meine Perspektive. Und ja, ich würde sagen, da ist Luft nach oben und vor allem im Sinn und Zweck ist da weiter zu überdenken. Ja, klar.
Nächster Punkt auf meiner Liste, um was mal voranzutreiben, das war ja schon fast auch wieder ein Thema der Woche hier. Goran Mehler, wer
Oh.
kennt ihn noch vom SFC Stuttgart, ehemaliger
Ja.
Trainer,
Ja.
ist jetzt Nationalcoach Bosnien-Herzegowina geworden. Fand ich cool. Also, dass auch jetzt irgendwie Bundesliga-Erfahrung ist es ja am Ende wirklich dann irgendwie mit Nationalteam getragen werden. Fand ich
Ja.
eine schöne Entwicklung.
Ja, wie gesagt, Bosnien-Herzegowina ist jetzt auch kein Top-Team in Europa, klar. Aber unabhängig davon sieht man, dass irgendwie doch Reputation entsteht durch Bundesliga-Trainerschaft, ne? Was ja auch ganz spannend ist. Ja.
Absolut. Und jetzt muss ich gucken. Dann haben wir noch die Torschützenkönige der Hauptrunde. Hier auch nochmal zum Feiern. Ja, Kenny Ribeiro und Neves vom HSV sind mit jeweils 21 Toren Torschützenkönige geworden. Ich muss ja sagen, Neves hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Der hat ja ein schönes Tor nach dem anderen gemacht. Also, der hat
Ja,
ja einige
Wahnsinn.
hübsche. Also, nicht nur qualitativ, auch ein paar richtige Zuckerstücke hat er rausgeholt, kann ich dir sagen. Wenn man
Also
sogar auch
das.
nochmal die Highlights sehen würde. Das war ganz nett, was der Neves dort ins Tor gebracht hat.
Ja, und auch für den Erfolg des HSV, die wir vielleicht auch am Anfang doch schwächer gesehen haben, auch mit erfolgreich ist, ne, die man da nicht so richtig in der Performancegröße da auf dem Schirm hatte. Wie war das mit der Nationalität? Also die Nationalmannschaft?
Das wurde uns jetzt nicht
Weiß
mitgeteilt.
nicht.
Wir haben ja beim letzten Mal schon gerätselt,
Ich
glaube
glaube,
ich.
er war doch schon mal irgendwie im DFB. Irgendwie dabei, ich weiß auch nicht, ich hätte auch irgendwas gesucht. Ich müsste mal, naja, mal schauen. Also wer noch mal genau was dazu weiß zur Personalie, sagt noch mal Bescheid.
Ja.
Dann schaue ich mal, jetzt habe ich nur noch Sachen, wie sich um den DFB-Insta-Kanal drehen. Deshalb,
Ja.
ah doch, ich habe noch eins. Den Nike-Deal
Oh.
des DFB. Also die Abkehr von Adidas als Hauptsponsor ab 2029, 2027, bin mir nämlich ganz sicher, wurde ja grundsätzlich erstmal als ja ein Novum auch kritisch gesehen. Weiterhin, was wir wissen, es liegt ganz klar an der Finanzstärke des Kontrakts. Das ist ja wohl, ja, man weiß es ja nicht genau, aber schon 3 bis 4 Mal so viel geboten wurde von Nike. Und auch im ersten Punkt war ich natürlich, ah, wie kann man das jetzt ja, der deutschen Wirtschaft antun und der Historie und der Kultur? Im zweiten habe ich mir gedacht, hey, rettet vielleicht der Deal den Futsal? Mal so an dich als These.
Als These. Spannende
Also wenn
These.
wir argumentieren ja immer, dass der DFB ja, also nochmal Hintergrund, also wir argumentieren ja oft, okay, die Futsal-Bundesliga und die Nationalmannschaft sind einfach Kostenposten. Ja, die immer sich wieder, die auf dem Prüfstand jedes Mal stehen, mit Sicherheit in jeder Orga-Sitzung und jeder Finanzierungssitzung. Und wenn der DFB war, ist aktuell ja sehr klamm, aufgrund von steuerrechtlichen Problematiken und auch natürlich auch ausbleibenden Erfolgen der Nationalmannschaft. Und dann kommt so ein Deal.
Ja, aber eines musst du natürlich berücksichtigen, aber das könntest du gleich vielleicht aus betriebswirtschaftlicher Sicht anders perspektivieren. Der Deal startet ja erst mit dem Jahr 2027, ne? Das heißt, wir haben noch 3 Jahre bis dorthin, bis der startet. Und diese 3 Jahre, so sehe ich das, aber vielleicht kannst du es gleich bitte mir noch anders perspektivieren, aber in diesen 3 Jahren hat der Futsal erstmal nichts davon. Also, vereinfacht gesagt. Da,
Ja,
ja, erzähl mir mehr, bitte.
ist natürlich eine Sichtweise. Ich würde es so sehen, wenn du als ein Unternehmen, eine Organisation, ein Verein eine Entscheidung triffst, dann das sind ja Sunkkosten. Wenn du sagst, du stellst jetzt die Nationalmannschaft ein und auch die Bundesliga, dann sind das Sunkkosten. Alles, was du bisher investiert hast, ist damit kaputt. Das heißt, wenn du 3 Jahre später wieder anfängst, hast du diese Investments einfach erstmal weggeschrottet. Du kannst ja nicht einfach Knopfdruck wieder anfangen und dann ist alles wieder da, was du aufgebaut hast. Die Menschen sind weg, die Akteure sind weg, die Fans sind weg und auch die Strukturen sind weg. Also ist es meistens eine strategische Überlegung. Ja, wo geht das hin in 2, 3, 4, 5 Jahren? Und wie viel Geld bringt uns das in 2, 3, 4, 5 Jahren? Und wenn man dann sieht, okay, ja, das wird wahrscheinlich immer noch ein Zubrot sein, aber hey, wir haben auch diesen Deal ab 2027. Naja, ganz ehrlich, die 2 Millionen in den Futsal, das würde uns mehr Diskussions- und Zündstoff liefern in der Öffentlichkeit, dass wir jetzt hier Breitensport, Futsal, wie auch immer einstellen, wieder für die hohen Gehälter der Fußballer. Das gehen wir gar nicht an, dieses Thema. Das ist viel zu heißes Eisen. Ja, aktuell könnten wir das argumentieren mit dem klammen Kassen, aber nicht mit dem Deal. Also dieser Deal hält die davon ab, weil wenn man dann das einstampft und sagt, ey, ja, komm, Leute, ihr habt doch hier diesen Millionendeal. Ja, und der Deal, so wie ich es verstanden habe, in diesem Konzept wird ausdrücklich der Breitensport gefördert oder von Nike irgendwie als ein Punkt
Als wichtiger Punkt, ne?
vorgebracht. Ja. Also ich glaube, dass es echt stützen kann, den Futsal.
Ja, also der DFB leidet ja eh unter Glaubwürdigkeitsverlust der letzten Jahre, ne? Eben durch die ganzen präsidialen Fauxpas und also was da alles im Präsidien oder die Präsidien, die da in den letzten 10 Jahren fluktuiert sind, passiert ist. Und dann überhaupt insgesamt, auch politisch natürlich. Da fehlt es dem DFB hier und da an Glaubwürdigkeit in letzter Zeit. Und da ist eben der Punkt, Daniel. Wenn jetzt, stell dir mal vor, 2027, du hast jetzt das zwei, vielleicht sogar das Dreifache an Budget, also an Kapital zur Verfügung, was du sonst mit Adidas hast, weil Adidas ist ja der Hauptkapitalgeber, wenn man so möchte. Ja, ich glaube, kaum ein Sponsor wird mehr geben als Adidas bisher. Und jetzt kommt Nike und macht da was Bahnbrechendes und gibt das zwei, vielleicht sogar das Dreifache, weil man weiß ja nicht, wie weit das hochgeht im 100er-Millionen-Bereich pro Jahr auch noch, ne? Das ist eben der Punkt, das zwei bis Dreifache pro Jahr. Wenn davon jetzt nicht signifikant was, wenn es denn diesen Breitensport-Glaubwürdigkeitsbereich gibt beim DFB. Also wenn da nicht signifikant jetzt der Futsal gefördert wird durch, wirklich auch, wirklich in allen Bereichen, ja, signifikant, das heißt enorm, dann hat der Futsal beim DFB nichts mehr zu suchen. Das ist einfach so. Wenn das spätestens 2027, vielleicht sogar schon 26, wenn man wirklich die Budgetierung da hat, wenn das da nicht feststeht, dann hat der Futsal beim DFB leider nichts mehr verloren, weil der DFB ist dann einfach nicht Futsal. So ist das eben, ne? So muss man, so hart kann man das vielleicht dann ausdrücken, weil dann offenbart er sich, weil er so viel Geld zur Verfügung hat und der Futsal braucht ja nicht viel. Wir haben uns ja schon hier und da mal immer wieder mal Rechnungen gemacht. Wir tun ja nicht so, als würden wir jetzt davon 50 Millionen haben wollen. Also, wenn da im Jahr ein paar
Ja,
Millionen
deshalb.
verfallen
Aber
würden.
und der Schaden, den du hast, wenn du es einstellst und die ganzen leidigen Diskussionen der Öffentlichkeit, das ist, der Schaden ist viel größer. Und man muss auch dran denken, so eine Entscheidung müsste dann vom DFB-Präsidium ja abgesegnet werden. Das sind ja Politiker am Ende. Und welcher Politiker würdet sich dann so eine schwierige Entscheidung auf, die dann sehr, sehr kritisch und kontrovers diskutiert wird und riskiert dann ja auch die Wiederwahl?
Ja, aber
Also.
mir geht's ja gar nicht darum, dass der Futsal, also ich gehe nicht davon aus, dass der Futsal irgendwie eingestampft wird, sondern einfach, dass er dann mit diesem
Eher
Deal
gefördert wird,
wirklich
ja.
signifikant gefördert werden muss.
Das stimmt, ja.
Und zwar in allen Bereichen, wo wir es uns vorstellen, weil das Geld ist dann ja wirklich da. Es ist da. So, ja, und du kannst ja den ganzen Breitenfußball auch eben parallel mit dem Futsal fördern. So, also, und wenn du auf einmal wirklich von den 100 Millionen 3-4% abfallen lässt, so, dann hast du 3-4 Millionen so im Jahr. Und das wäre schon eine signifikante Förderung wahrscheinlich, wenn man sich denn das Budget insgesamt anschaut. Ne?
Let it rain, das Geld. Einfach raus damit.
Führe mich zum Schotter. Auf geht's. Ja, naja,
So,
aber
ja.
spannend, was Nike da wohl bringt. Und Nike, was ein letzter Punkt noch dazu ist vielleicht, Nike hat sich in der Vergangenheit, sei es auch im kommerziellen Bereich, also Commercials, Werbung und so weiter, auch in Produktgestaltung deutlich stärker für den Futsal ausgesprochen, mit der Nike 5-Serie, kennst du vielleicht noch,
Oh, ja, stimmt, hast
ne?
recht.
Nike Gato etc. Da war Futsal-Affinität und ja, vielleicht haben die da wirklich auch, vielleicht ist das wirklich auch für den Futsal beim DFB dann ein wichtiger Faktor, dass Nike da vielleicht eher zu neigt, auch solchen, also dem Futsal da auch zu fördern, ne? Weil man es in der Vergangenheit gesehen hat, ne? Vielleicht, weil Nike ist ja auch bei Frankreich, ne, glaube ich, ne? Vielleicht. Und die machen es ja auch ganz gut mit dem Futsal. Vielleicht haben die da auch dann Erfahrungswerte. Vielleicht können wir so das französische Modell reinkriegen.
Oh, das,
Wer
auf
weiß.
was warten wir immer noch, richtig?
Genau.
Ja.
Nein,
Wenn lieber das
natürlich
französische Modell als das Auslaufmodell sein, ne?
nicht. Ja, okay. Okay, machen wir weiter.
So, ich hätte jetzt nur noch den DFB-Insta-Kanal, ein paar Sachen.
Ja, was hast du denn da?
Ja, also erstmal muss ich sagen, die Reels, Videos vom Kanal sind deutlich besser geworden und ich schaue mir das eigentlich jetzt echt gerne an. Also, das hat ein bisschen gedauert, bis sich das Ganze einfährt, finde ich. Jetzt ist die Qualität okay. Passt aus meiner Sicht.
Ja.
Bei dir? Oder hast du ein bisschen anspruchsvoller, was es angeht?
Ja, vielleicht habe ich nicht so ein Kurzzeitgedächtnis wie du. ja, also Reels, okay, Reels sind, wie du schon sagst, Reels sind anspruchsvoller. Da ist was dran, würde ich mal sagen. Aber ich bin aber immer noch mit den Highlights überhaupt nicht zufrieden. Also Highlights sind immer noch für mich verschlimmbessert und da könnte man ja auch Budget mal reinfließen lassen von Nike.
Ja, aber auch das, genau, das ist immer noch nicht optimal, wenn ich an den Anfang der Saison schaue, mit diesen,
Ja, aber Daniel, das ist
was,
ja das.
eine Minute Geballer da, hat
Ja.
sich jetzt deutlich wieder zum Besseren entwickelt, aber ist,
Ja, aber.
ja.
Aber von wo kam das denn auf diese eine Minute?
Okay.
Davor, wir hatten noch sogar, ey, weißt du noch, okay, und da hätten wir uns vielleicht beschweren dürfen. Wir hatten sogar noch Interviews. So, Kommentator, wo ist denn der Schäfer? Wie heißt der nochmal, der hier auch
Ja, die guten finde ich. Jan Lukas Schäfer, ich finde immer
Ja,
noch, den hätte
alter
man wirklich
Falter,
zur
der
Stimme des
Beste.
Futsals machen sollen.
So.
Ja.
Also,
Ich
sorry, auch an Melentin und sonst was oder an Fischer oder wer auch immer da sitzt. Schäfer, der Ju ja, wie heißt er, Jan Julian?
Jan Lukas Schäfer.
Ja, alter Falter, der hat's, ich fand den richtig gut. So, auch wenn er inhaltlich natürlich, ne, aber setzt den mal dann ein Fischer an die Seite, ja, oder von mir aus auch Melentin. Diese Kombi, das wäre doch mal, also schade, dass der weg ist.
Definitiv. Also,
Aber
weil
gut.
er halt auch anders kommentiert, viel emotionaler und viel direkter, dann ist es doch gerade super beim Futsal. Ist ein bisschen anders. Auch der
Ja.
Kommentator ist anders. Und ich schaue mir immer gerne noch von ihm auf Insta mal ein paar Videos an, von Sachen, die er kommentiert. Ja, ich vermisse ihn auch total.
Ja,
Also,
der wird wahrscheinlich auch
Grüße gehen raus.
wegrationalisiert, wegökonomisiert, weil das Geld nicht mehr.
Ja. Das waren die falsch gesparten Euros. Dann lieber so einen Stützpunkt in Westfalen wegmachen. Mein Gott.
Was soll ich jetzt sagen? Soll ich dir sagen, Daniel, ich gebe meinen Stützpunkt ab
Genau.
für Schäfer?
Lieber den Sebastian Rauch entlassen als.
Aber warte, als Angebot mache ich mach den Co-Kommentator. So.
Nee, aber da kann man mit Sicherheit irgendwo anders sparen, um das hätte noch finanzieren zu
Ja.
können. Der hat auch Lust auf Futsal. Naja, schade. Dann kam jetzt heute Futsal Newsletter.
Ui.
Gibt es jetzt im Futsal Newsletter vom DFB? Ja,
Ja.
muss ich gleich mal direkt erstmal ja, irgendwie anmelden, damit man auch nichts verpasst, wie es steht. Finde ich okay, aber wirkt auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Aber man muss ja auch wirklich verschiedene Altersgruppen abholen. Von daher ist das, glaube ich, echt okay.
Ja, also die Newsletter gibt es ja schon länger jetzt dort, aber heute mal wieder aktualisiert, hast du recht, ne? Ja.
Und dann, ja, was jetzt natürlich jetzt schön war, die letzten Tage war. Die Spieler der Saison, obwohl man muss ja sagen, das waren jetzt von der Community gewählte Spieler der Saison. Ich habe leider den Link verpasst. Ich weiß gar nicht, wer da wann wo was gewählt hat.
Ja, wo war das in der Story wahrscheinlich? Also ich habe das auch nicht so wirklich mitbekommen. Ja, aber es gab von der Community gewählte Topspieler. Wollen wir sie mal benennen? Also im Tor, der Torwart der Saison, Pavlos Wiegels. Was hältst du von dieser Wahl?
Ah, hat Liria da oben hingepusht, wo Lee am Ende stand und auch jetzt noch ja, noch weitermacht, das absolute gerechtfertigt. War ein starker Keeper, die Saison. Axel Tewitsch, der letztes Jahr so überragt hat, war ja gar nicht mehr visibel, auch aufgrund seiner Verletzung. Und ja, Blessert auch. Also unsere Nationalkeeper haben beide eine gute Saison gespielt, muss man sagen.
Ja, also muss man sagen, genau, aber Wiegels war schon, also vom Impact für sein Team, der mit Celani zusammen, wenn wir den Celani-Effekt, den wir während der Saison auch hatten, Also wirklich, Wiegels aber schon auch nochmal einen Tick besser, also mit Impact, den Liria auch brauchte, um jetzt auch im Halbfinale zu stehen, das ist auch ganz klar, ne? Ja, dann hast du auf der Fixo-Position Muhammed Memoş Sözer oder Sözer, je nachdem. Was sagst du dazu?
Ja, Memosch, man hat, glaube ich, von ihm mehr erwartet in der Saison. Er ist ja weiterhin ein Spieler auf extrem hohem Niveau. Kreiert auch immer Situationen, kann sich auch im 2 zu 1 dann durchsetzen oder mal im 1 zu 1, 2 zu 1, im 1 zu 1 dann durchsetzen. Ja, ja, ist okay aus meiner Sicht. Ist halt immer die Frage, was sind Alternativen auf dieser Position? Letztes Jahr noch stark mit Gary, mit Oliveira, der nun halt auch sich verletzt hatte in den letzten Partien. Kommt jetzt dazu. Ja, und ist halt natürlich auch vom Haupt, also es müssen ja auch viele Spieler, also zumindest ein, zwei sollten dabei sein vom Meister, vom Hauptrundenmeister. Von daher geht das für mich schon in Ordnung.
Ja, auch
Wie sieht es bei dir aus?
wenn man auch seine Leistung im Nationaldress mit einbezieht, dann finde ich das absolut in Ordnung gehend. Wie du schon sagst, man, diese Position oder den Preis des besten Spielers, auch die Wahl des besten Spielers, die musst du halt immer im Vergleich sehen. Und da ist es so, dass, ich will es mal positiv sehen, auf der Position, die er dort besetzt, also keiner ist, den ich wirklich da als besser ansehe. Von daher hat er sich diesen Platz auf jeden Fall verdient. Ist der beste Fixo der Saison. Genau. Dann haben wir als linker
Ach
Ala.
so, ich
Ach
wollte nur
so,
ganz kurz noch,
bitte.
also einen Spieler, der mir natürlich, aber auch nur, weil ich ihn halt sehr oft gesehen habe. Das ist natürlich auch ein Bias-Effekt, der nicht so stark gestartet ist, der am Ende wirklich unfassbarer Fixo einfach war, ist Ramiz Shavtorov.
Ja, das ist korrekt.
Also, ja, von Fortuna Düsseldorf. Klar, ich habe ihn oft gesehen, aber die Art, Futsal zu spielen, ist halt Profiniveau.
Ja.
Und nie Fehlpässe, also wirklich fast nie Fehlpässe, immer öffnende Sachen, immer auch lautstark, immer am Organisieren, nach vorne, also kommt, ja, bin mal gespannt, ob wir ihn dann nächste Saison halten können und wie es nächste Saison weitergeht. Auf Ramis würde ich mich freuen, das ist auf jeden Fall ein guter Fixo-Challenger für den Fixo des Jahres.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, auch von dem, was ich gesehen habe. Aber Kontinuität ist natürlich dann auch hier mit einfließen. Da ist Memosch auch recht stabil über die gesamte Saison gewesen. Und Ramis, wie du schon sagst, dann wirklich auch die Spiele, die ich gesehen habe, wo er dabei war, wirklich auch gut. Hab auch ein paar Fehlpässe gesehen, die du vielleicht nicht gesehen hast. Aber in der Spitze auch vom Impact. Ich glaube, ohne Ramis seid ihr da schon deutlich schwächer. Das ist erkennbar. Das ist eben der Punkt. Welchen Impact hat er auch für das Team? Und da hast du absolut recht, auch auf jeden Fall ein Top-Fixo. Ne? Und auch sehr professionell, auch wie du schon sagst. Gut, dann fahre ich weiter. Und zwar linker Ala, also der Rechtsfuß-Ala auf der linken Flügelseite. Mohamed Ali Fayazi von FC Liria. Der zweite Lirianer im Top-Team. Ja, und das mit Platz 4. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ist ja gewählt, so wie ich es verstanden habe, oder wer auch immer.
Ja.
Ist natürlich immer wieder mal durch so Einzelaktionen aufgefallen. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht viele Liria-Spiele mal im Komplett gesehen, um ihm da das zu beurteilen. Fand ihn trotzdem nicht so präsent in den Szenen, die man hatte. Das waren andere Spieler aus meiner Sicht bei Liria, die das getragen haben, obwohl er natürlich schon ein guter Ala ist.
Ja.
Aber da gibt es natürlich auch viele andere Namen, die man dann nehmen könnte. Remenez zum Beispiel von Hot fehlt mir hier zum Beispiel. Dann der das Team extrem getragen hat auf der Ala-Position. Und zwei Spieler vom Drittplatzierten. Ja.
Viertplatzierten. Vom
Viertplatzierten
Drittplatzierten
sogar,
gar
ja.
kein Spieler.
Sorry,
Ja,
ja.
Neves wäre
Also.
hier auch noch zu nennen, ne? Also der hat ja auch.
Ja, tot, wo ist der
Oder oder
Torschützenkönig?
ja,
Ja.
oder Suat Ak, der dann da sicherlich seine stärksten Aktionen hat, aber als, was ist denn da eigentlich mit dem Pi? Der war doch schon Pivot der Saison. Jetzt haben wir das übrigens, das auch nochmal Hinweis. Jetzt haben wir schon die
Des
zweite
Jahres, des
des
Jahres.
Jahres. Ach, war das
Andere war
des
jetzt
Jahres?
23, jetzt haben wir die Saison.
Ach so, wirklich? Da muss man mal gucken, ob das Jahres war. Naja, unabhängig davon, Suat Ak, klar, hat sie auch verletzt in der letzten, also zur Rückrunde. Aber mega Impact. Also das darf man auch schon berücksichtigen. Der hatte nach der Halbserie, war der mit Abstand der Torschützenkönig. Und ist immer noch irgendwie auf Platz 3 gelandet am Ende, obwohl er die Hälfte der Saison nicht gespielt hat. Suat Ak, ne? Also muss man auch berücksichtigen. Wird hier nicht berücksichtigt. Aber ich habe Fayazi gesehen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, und das ist jetzt eine persönliche Meinung, ich bin nicht beeindruckt von dem Spieler. Muss ich ehrlich sagen, hat zwar gute Einzelaktionen, die ich aber durchaus so empfinde, dass man sie gut verteidigen könnte. Ja, aber gut, das ist mein Empfinden. Hat sich aber sicherlich durch das Voting das dann auch verdient. Hat ja auch ein paar Tore geschossen und hat auch schöne Aktionen,
Ja.
wie ich finde. Ist aber ein Spieler, der jetzt ja im Vergleich zu anderen vielleicht nicht ja die Position besetzen müsste. So, gut, dann aber. Auch eine Position, wo ich auch noch einen anderen Spieler gesehen hätte, aber durchaus verdient, der rechte Ala, also der Linksfuß auf der rechten Seite, Christopher Wittig. Durchaus verdient. Spielt auch eine super Saison, vor allem auch.
Saison seines Lebens, also bisher beste Saison von ihm, auch in der Nationalmannschaft.
Ja, top. Also
Absolut.
wirklich, auch in der Nationalmannschaft muss man sagen, hat sich da auch nochmal gesteigert. Ich weiß noch, vor 2 Jahren habe ich mal im Podcast gesagt, da bei ihm hatte ich das Gefühl, dass er stagniert, vielleicht sich auch nicht mehr weiterentwickelt. Muss aber sagen, da ihn tat die Bundesliga richtig gut. Also, das ist ein Spieler, der hat man gesehen, mit der Bundesliga hat er nochmal wirklich Zug gekriegt. Und in der Nationalmannschaft, wie auch bei Hohenstein, ganz wichtiger Spieler. Auf der Position hatte ich auch noch auf dem Schirm Pedro Strickert, weil der auch eine super Saison spielt, der ist ja 21, also auch noch ganz jung. Ich denke, der wird auch dann mit Wittig in der Nationalmannschaft in Zukunft den Flügel da richtig stark präsentieren. Ja, aber Wittig absolut verdient, auch aus meiner Sicht. Hat Hott auch so weit getragen, eben, also siehst du ja auch, vor der Saison war Hott so eine Wundertüte, man wusste nicht, wo es hingeht, aber auch Spieler wie Wittig, die so konstant sich entwickelt haben, haben jetzt auch dazu beigetragen, dass Hott wieder einer der ganz heißen Kandidaten auf die Meisterschaft ist und deswegen auch absolut verdient hier die Wahl zum rechten Ala der Saison.
Man könnte jetzt natürlich auch noch den Alexandro von Pasno Isenburg.
Boah, den
Den
finde ich
sollte
schon
man
ein
auch
bisschen
mal.
mit Abstand dahinter.
Ja, ist also ein bisschen Newcomer, aber natürlich der Topspieler rechts Ala ist, ne? Da fehlt es ja auch an futsalspezifischer Sachen, aber ist natürlich ein guter, ein neuer Name auf der Liste, der da auch gekommen ist. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja.
Gut. Ja, dann letzte Position im Futsal, die wir da noch besetzen können, das ist der Pivot. Der Pivot der Saison ist Paulinho Garibaldi vom MCH. Jetzt höre ich schon schön, oh.
Ja.
Ja, und ich könnte es sogar verstehen, dass du mit der Position nicht einverstanden bist. Ich würde sogar auch sportlich sagen, ja, ich hätte auch noch ein Gesicht, das ich da mindestens vorsehen würde. Wen siehst du denn vor Garibaldi?
Ich bin ja auch absoluter Marquinhos-Fan,
Ja.
weil er wirklich dieses Pivot-Spiel mit dem Rücken zum Tor so gut verkörpert wie kaum ein anderer. Und da kommt auch aus meiner Sicht die Saison auch wieder keiner ran. Alle Teams, ja, versuchen das dann irgendwie mit einem, so ein bisschen halb 4-0 zu lösen. Aber wirklich, dass da einer steht, der so festmacht und sich so gut rumdreht, wie eben Marquinhos, das ist halt noch ziemlich selten in der Futsal-Bundesliga. Und Garibaldi gehört halt jetzt auch nicht dazu, obwohl er eine starke Saison gespielt hat, definitiv. Ja, und dafür ist auch MC haben wir ein bisschen zu niedrig in der Tabelle am Ende gelandet. Wenn man sagt, was ist der Top-Pivot der Saison? Ja, dann müsste
Ja.
ich jetzt mindestens im Halbfinale sein.
Wenn du jetzt nach Position gehst, dann darf der Fayasi da auch nicht sein. Ne? Top vierter Platz, weil ich finde es auch schon krass, dass da keiner von den HSV Panthers ist. Neves zum Beispiel oder Grünberg,
Das
der
stimmt.
überragend,
Ah, haben wir auch
überragende.
vergessen.
Ja.
Ah, stimmt, das
Also,
recht.
finde ich auch. Also deswegen ist es wahrscheinlich eine Community oder was auch immer Wahl. So und damit verbunden fehlen die auch. Ja, und du hast, wie gesagt, ohne Marquinhos, also Marquinhos ist schon, muss man einfach sagen, auch vom Impact mit Marquinhos ist Regensburg Meisterschaftsfavorit oder mit Aspirant, ne? Und ohne ihn Platz 7. So war das. So, und das hast du jetzt auch gegen Hamburg gesehen. Mit ihm, boah, ganz anderes Spiel, die Tiefe ist immer bedroht, immer anspielbar. Ja, also von daher, Marquinhos sicherlich wieder mal der Überpivot der Saison. Und Paulo Garibaldi, ein richtig guter, aber jetzt auch nicht so wie Marquinhos. Wie gesagt, Marquinhos über Pivot und der Rest ist einfach gut. So sagen wir es mal.
Ja, Grünberg hatten wir jetzt auch noch mit so ein bisschen dem Tor des Jahres. Ich war live in der Halle
Ja.
gegen Fortuna Düsseldorf mit so einem richtig schönen Heber aus dem Lauf heraus über den Keeper da gehoben. Ja, stimmt, Grünberg Ja, vom HSV hätte man da echt mal noch mal einen mit draufnehmen können. Aber ist sowieso schwer, eine Top 5 zu machen. Warum macht man nicht so eine, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, pro Position 3?
Ja, er war der rechte Ala der Hinrunde, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich
Hm.
glaube, da hat sich nur Pavlos Wiegels und Mohamed Sösa, also Sösa und also Memos Sösa und Pavlos Wiegels haben ihre Position bestätigt. Da war konstant drin, habe ich ja schon gesagt. Bei Memos und bei Pavlos, die waren auch zur Hinrunde, die wurden hier gewählt, die Besten zur Hinrunde. Und sonst haben sich die Positionen halt zur Rückrunde verändert, ne? Und in der Hinrunde war, Gott, wer war denn da auf Pivot? Frage ich mich gerade nochmal, wer da der beste Pivot war. Ach, das war ja Suat Ak, Entschuldigung. Suat Ak, ah, finde ich auch. Suat Ak dorthin zu positionieren im Vergleich zu Marquinhos. Wenn du Suat Ak und Marquinhos auf dem Platz hast, Suat als Ala und Marquinhos als Pivot, unschlagbar, unschlagbar.
Ja,
Also die
heftig.
beiden, das sind ja beides pure Torgefahr und aber aus
Hm.
unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlicher Dynamik. Wenn der Ala mal nicht funktioniert, dann funktioniert Marquinhos. Also das ist auch wirklich eine Riesenvakanz im deutschen Futsal, dass du einfach kein Pivot hast wie Marquinhos. Für so einen Spieler, da würde ich einer Einbürgerung auch noch zustimmen. Also wenn du da, weil diese Qualität so einzigartig ist, die wir im deutschen Futsal einfach nicht haben. Ne? Also das fehlt uns enorm. Dadurch wären wir schon direkt wieder ein Level weiter. Dann könnten wir auch gegen Mannschaften wie Frankreich vielleicht schon auch gegenhalten. Wobei, News ist noch ganz interessant. Frankreich hat Brasilien besiegt. Hast du es gesehen? 3 zu 2.
Ah ja, das 3 zu, ich habe nur das Ergebnis gehört, 3 zu 2, also wie wir gegen Spanien.
Ja.
Wahnsinn, ja.
Aber es war nicht so ein Glücksding wie gegen Spanien. Ich habe mir das Spiel auch von den Highlights angeschaut. Also Frankreich hatte auch gut Chancen. Also ich weiß noch, gegen Spanien, das waren aber auch nicht viele Chancen, die wir hatten, die wir reingemacht haben. Und das war ja schon auch ein Kampf,
Ja.
Willenssieg. Aber Frankreich ist da nochmal, ja, wenn Brasilien mit Spanien auch nochmal so ungefähr gleich ist vom Level her, würde ich sagen, dann hat Frankreich da jetzt auch auf jeden Fall nachgerückt. Hatten auch schon davor mal gegen Brasilien gespielt und da auch knapp 2 zu 3 verloren. Also die sind da auf Level. Frankreich ist echt gut, muss man sagen.
Ja.
Die sind
Und
auch oben
ja.
in den Top 8 vielleicht der Welt, vielleicht sogar auch gut vertreten. Also man wird es sehen bei der WM. Also so wie sie sich präsentieren, kann man hier schon sagen, Viertelfinale ist drin, ne? Spannend.
Also es ist einfach, da muss eine Delegation anreißen vom DFB und nachfragen einfach, wie macht ihr das genau? Was habt ihr getan? Vielleicht macht man es, ja, also die Hinweise verdichten sich, dass man da in Frankreich einen Weg gefunden hat, wie man eine Sportart doch gut fördern kann.
Ja, vielleicht ist Nike der Vermittler. Lass uns das wäre schon gut, wenn Nike uns das Wissen aus Frankreich
Ja,
vermittelt.
perfekt, ja. Ja.
Aber ich habe gehört, Adidas ist jetzt an Frankreich dran. Also,
Ja.
dann wird der französische Futsal wieder schlechter. Gibt es eigentlich ein Adidas-Team, was gut ist im Futsal? Vielleicht finden wir eine Korrelation zwischen Adidas und schlechten Futsal-Teams. Kann das sein? Also, guck mal, Deutschland hat ja nicht mal echte richtige Trikots. Die haben ja ihre eigenen Trikots. Kriegen ja nicht mal die von der richtigen Nationalmannschaft. Also von der A-Fußballnationalmannschaft, aber von den Frauen. Ist ja auch wieder so ein Ding, ne?
Ja.
Spanien hat sich auch von Adidas getrennt und ist zu Joma rüber. Die
Ja,
Futsalbereich.
okay.
Portugal ist Nike. Oh, Argentinien ist Adidas. Aber die kriegen auch die richtigen Trikots. Das muss man sagen. Ne? Also in Deutschland war der Futsal Adidas nicht die richtigen Trikots wert. War nicht schlecht. Da siehst du, das ist schon, auch schon deswegen bin ich nicht unglücklich, dass Adidas weg ist. Ah,
Boah, schnell nächstes Thema, bevor wir geblockt werden,
ja,
hier
genau,
auf
wir
die
haben geblockt.
Blacklist kommen.
Wir kriegen auf die Blacklist, weil wir Adidas jetzt hier weggebasht haben. Aber wie gesagt, da gibt es noch eine gute, war das Sport Insight? Nee, da bist du ja so affin. Aber es gab da so einen kleinen Bericht, ich glaube auch im Öffentlich-Rechtlichen, darüber, wie Adidas verkackt hat auch, weil die einfach sich nur auf
Oh, habe ich nicht gehört, ne? Weiß
weil
ich
sie
nicht.
sich nur auf diese gute Beziehung oder auf diese Vergangenheit bezogen haben und dadurch komplett ökonomisch gedacht haben, also wir buttern da jetzt gar nichts mehr rein, sondern die müssen das machen, die sind in so einer moralischen Verpflichtung. Ja, das kannst du halt nicht machen im Kapitalismus, so ist das eben, ne? Also, und dann, wenn du kein Angebot, was so gestalten kannst, was annähernd da dran kommt, dann kann der DFB sich auch gar nicht
Ja.
dafür entscheiden. Also, wenn da wirklich so ein zwei- bis dreifaches Angebot ist, Come on. Also wer sich da nicht für entscheidet, der kann auch den Sport
Ja.
nicht
Ich finde
fördern.
auch, dass man dann, dass man zu sehr das Bashing betrieben hat gegenüber dem DFB und ich sage, hey, warum macht Adidas, warum nutzt der Adidas überhaupt den deutschen Sportbund seit Jahren ja anscheinend aus?
Ja,
Also,
genau.
die nutzen ja anscheinend diese Beziehung, diese Historie, ja, komm, wir sind ein deutsches
Richtig.
Unternehmen, wir sind so lange zusammen. Also,
Genau.
diese historische Verbindung haben die eigentlich ausgenutzt, schamlos und anscheinend einen Untermarktpreis bezahlt, weil der Marktpreis, den sehen wir jetzt.
Richtig,
Der, was das wert
genau, das
ist.
ist der Marktpreis. Der Marktpreis ist deutlich mehr wert. Und ja, da haben sie sich einfach ganz schlecht verhalten, durchaus. Ne? Aber wie gesagt, Nike ist halt auch. Ich empfehle auch den Film von Nike, wie hieß er jetzt nochmal, mit Matt Damon. Wie hieß er nochmal? 1984 oder sowas? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da einen Nike-Film, der ist auch ganz gut.
Okay,
Von einem
mag
Jahr
ich.
habe ich den gesehen. Ja, wie das in den 80er Jahren waren. Die waren ja Nike kam ja erst in den 80er Jahren aus dem Nichts. Ne? Und Adidas war ja in den 70ern und 80ern und 90ern mit Abstand die Weltmarke. Und Nike hat die durch Innovation.
Aber jetzt schweifen wir mal richtig ab,
Ja,
Sebastian.
okay. Lange
Ist
Rede, kurzer Sinn. Nike und Futsal gefällt mir besser als Adidas und Futsal. So,
gut,
gut.
passt. Dann lass, es war, jetzt haben wir doch Thema der noch ein neues Thema der Woche gehabt, Adidas und Nike. Ja, ich hatte mir jetzt auch so ein schönes Thema eigentlich. Playoffs. Jetzt können wir eigentlich auch zu den Ergebnissen kommen. Die Ergebnisse waren wieder mal deutlich in den
Ja.
Top 8 Spielen im Viertelfinale.
Mhm.
Und auch aus Sicht eines aktiv partizipierenden Vereins wie Fortuna Düsseldorf stellt sich natürlich schon die Frage, wenn man dann so deutlich verliert, das ist alles Geld. Also wir mussten einmal einen Heimspielzusatz organisieren, was auch noch an einem Wochenende war, wo wir alle Ferien hatten, wo kaum einer da war, kaum dazu.
Ja.
Also sehr, sehr unattraktiv wegen Kosten. Also es muss ein Premium bezahlt werden, Anfahrtskosten, Hotelkosten, Übernachtungskosten. Und wir haben jetzt in der dritten Saison gelernt, die Tabelle aus der Hauptrunde bestätigt sich eigentlich in den Spielen. Und wir wissen auch, dass die Hauptrunde in der Form, wie sie jetzt gespielt wird und die Playoffs, kaum Anreize bieten, sich in der Hauptrunde überhaupt irgendwann so richtig wirklich anzustrengen, weil ja sowieso alle dann an den Playoffs teilnehmen, bis auf die letzten beiden. Und deshalb würde ich mal hier die Diskussion eröffnen. Ja, macht es nicht ab nächstem Jahr, können wir es kaum ändern. Das ist ja schon festgesetzt. Aber gut, wenn man das, wenn alles wollen, dann würde es auch gehen. Lass halt einfach die Top 8 Playoff weg und mach Top 4. Und zieh das enger zusammen, dann gibt es mehr freie Wochenenden. Wir haben jetzt ja auch, dieses Wochenende war ja reserviert für das dritte Spiel der Playoff-Spiele, die wir auch kaum benötigen da in der ersten Runde. Und ich meine, wie hätten wir es gefunden, wenn wir jetzt Fortuna Düsseldorf gegen Hohenstein gewinnt? Ja, ist nett, bei dem Dorf. Nett, schön, aber bei dem Dorf wird sie auch denken, tschüss. Ja, also das reflektiert ja nicht die Investments in der Saison wieder. Deshalb mal die Saison, erstmal die Diskussion eröffnet an dich. Was sind so deine Gedanken zu den beiden Modellen?
Ja, also erstmal jetzt zu den Top-8-Modell und den Viertelfinalpartien, die jetzt aktuell stattgefunden haben, kann ich auf jeden Fall deine Kritik nachvollziehen. Einerseits der Anreiz, sich in der Hinrunde oder überhaupt irgendwie in dieser regulären Saison wirklich ins Zeug zu legen, ist dadurch natürlich nicht gegeben. Mit einem Top-4-Modell hätte es natürlich deutlich mehr Anreiz, auch von Anfang an die Saison ernst anzugehen. Ja, weil du dann natürlich schon auch oben in der oberen Tabellenhälfte sein musst. Da kannst du nicht einfach mal zwischendurch auf Platz 7 oder sowas großartig abkacken und dann Abstand kriegen, ne? Wie Regensburg es jetzt zum Beispiel hatte, ne? Und Regensburg ist ja ein Paradebeispiel. Die haben ja dann zur Rückrunde wieder aufgerüstet, ja, nach Abgängen von Pörsch. Und dann haben sie wieder nachgerüstet mit Brasilianern. Und jetzt haben sie auf einmal, und das würde jetzt aber auch wiederum wegen der Einseitigkeit, die du halt irgendwie reindichtest in diese Top-8-Geschichten, auch da ein Gegenargument geben, denn Jahn Regensburg hat sich dann als, was waren sie, Sechstplatzierter, glaube ich, gegen den Drittplatzierten Hamburg durchgesetzt, ne? Und mit 2 Siegen, ne? Also da war dann wiederum, dass der Siebtplatzierte oder Sechstplatzierte doch besser war als der Drittplatzierte, aber weil eben der Anreiz dann erst irgendwie ab den Playoffs gilt, da wirklich zu investieren oder zur Rückrunde, weil man da ja noch das Wechselfenster ausnutzen kann. Oder zur Jahreswende, um es besser oder deutlicher oder konkreter oder genauer zu sagen. Ja, und deswegen würde ich sogar so einen Ansatz befürworten, das zu verkleinern, das Feld. ja, auf 4, ja, um einfach
Mhm.
auch von Anfang an der Saison einen Leistungsanreiz zu haben, damit man da nicht auf einmal irgendwie anfängt, ja, so Jacke wie Hose das zu machen und dann kommt man da irgendwie auf einmal, weil das auch ein Wettbewerbsverzug ist oder ja doch Verzerrung ist. Wenn du da in der Hinrunde so, weiß nicht, mit deinem Luschi-Kader rumfährst und am Ende des Tages dann in den Playoffs auf einmal zur Rückrunde oder zu neuen Jahren Top-Kader hast, ne?
Du kannst ja wirklich dann in der Hinrunde noch, könntest du einfach wirklich einen minimalsten Kader finanzieren,
Ja?
um dann im Januar vor dem
Ja.
Stichtag für die Playoff-Meldung der Spieler dann die guten Spieler reinzuholen.
Deswegen, also da braucht man ein anderes Anreizsystem und da wäre es ja dann eben der Punkt, was für einen Anreiz setzt du mit den Playoffs und da wäre natürlich so ein Top-4-Level schon mal ganz gut. Ich hatte mir auch schon Überlegungen gestartet, ob man nicht vielleicht auch, weil man insgesamt auch so eine höhere Dichte an Spielen auch nochmal braucht, auch für den Zuschauer. Also allein diese 2 Wochen jetzt, die jetzt dazwischen liegen, ne, bis zum nächsten Spiel. Und dann Relegation gab es zwar, die aber irgendwie kaum wahrnehmbar ist, weil es kaum, also ich habe keinen Livestream gesehen. Ja, dass du dann einfach auch wieder so ein Loch hast, also da vielleicht auch mal eine höhere Spieldichte noch schaffen, indem man vielleicht auch nochmal aus den Top 6 zwei Dreiergruppen macht, ja, oder vielleicht aus den Top 8 zwei Vierergruppen macht. Man nimmt die Punkte mit, ja, aus den oder irgendwie so ein Punktesystem, dass man eben von den Platzierungen die Punkte mitnimmt, um dann sich eben da nochmal in direkten Duellen Hin- und Rückspiel weitere Punkte zu sammeln. Und aus diesen beiden Gruppen gehen dann die Top 2 jeweils in die Halbfinals oder die ersten in die Finals. Du kannst ja auch einfach eine Konstellation machen, dass der erste und zweite in unterschiedlichen Gruppen kommen, der dritte und vierte dann in die anderen Gruppen, zum Beispiel erster gegen erster, vierter und weiß ich nicht, siebter und achter oder sechster und achter gehen in Gruppe A und die anderen gehen in Gruppe B und spielen da dann die Plätze aus, sodass mindestens erster und zweiter auf jeden Fall die beste Wahrscheinlichkeit oder die höchste Wahrscheinlichkeit haben, vielleicht erster zu werden in der Gruppe, um dann ein Finale auszuspielen, einfach um mehr Spiele zu generieren. Das wäre auch noch eine Idee. Es gibt ja tausende Ideen. Ich habe ja schon auch in der Gruppe so ein paar ausgetauscht gehabt. Aber ja, irgendwie braucht man einen Anreiz, dass es irgendwie, dass es spannender wird. Hast du auf jeden Fall recht. Spannung, Leistungsdichte, Leistungshomogenität in den Playoffs wäre schon geil. Weil jetzt, was ich jetzt den Playoffs in der Hinsicht eher ankreide, jetzt haben wir Best of Three, Best of Drei, haben aber kein einziges drittes Spiel gehabt. So.
Ja, das stimmt. Ja, das ist völlig hinuntergefallen. Das wird jetzt erst spannend
Ja.
in den Halbfinals.
Richtig. Ja,
Okay,
lange
gut, dann
Rede.
haben wir gar nicht so eine Kont haben wir eigentlich gar nicht so eine kontroverse Diskussion gehabt. Hier im Thema, dann gehe ich einfach weiter zum nächsten Thema, wenn wir hier der einheitlichen Meinung sind, und würde mal nochmal die Baller League ganz kurz thematisieren. Die ist nun zu Ende
Bitte,
gegangen.
dann mach du mal.
Ah ja, so viel gibt es auch gar nicht zu sagen, aber ein Fakt ist halt doch, Manuel Fischer ist dort halt extrem aufgefallen, denn sein Team hat ja auch gewonnen. Und es war ein Highlight, es hat dann doch ziemlich viele Leute dann auch bis zum Ende dann doch irgendwie auf Twitch angezogen, die das dann geschaut haben. Ich frage mich weiterhin noch, ist es gut für den Futsal gewesen? Neutral? Schlecht? Ja, oder ist es, ja, was kommt nächste Saison? Vielleicht hilft das jetzt in der Zukunft. Und ich weiß weiterhin noch nicht, warum niemand nicht einmal das Wort Futsal in den Mund genommen hat. Also auch bei Manuel Fischer konsequent bis zum Ende, wenn von Manuel Fischer die Rede war, der Mann damals bei Stuttgart gegen Barcelona. Konsequent. Also immer wieder auf diese eine Highlight da. Und
Aber das ist so
nie
krass,
Futsal.
wird auf der Internetpräsenz mit deutschem Futsal-Nationaltrikot gezeigt. Also das Bild von der Nationalmannschaft. Aber es steht nirgendwo. Es ist so.
Ja, wo ist das Bild? Auf welcher Seite? Auf der Baller League-Seite oder
Ja,
wo?
da werden die Spieler ja auch vorgestellt. Und da ist Fischer.
Ah, okay. Ach.
Alle haben so ein Baller League-Bild, ne? So mit Trikot der Spiel. Und er hat das Nationalmannschaftsbild von der Futsal-Nationalmannschaft. Ah, und keiner weiß es. Ja. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, das ist ja nichts Verwunderliches. Im Marketing ist das eben so. Das ist ja auch ein Hypokognitivieren, ne? so dass man eben hier eben auch ein Konkurrenzprodukt hat, dass man Marketing also auch kommunikativ ausgrenzen muss, sonst hast du ein Problem, so ist das eben, ne? Sonst hast du auf einmal ein Konkurrenzprodukt da drin. Da ist, die können natürlich viel mehr über das Großfeld als ich sag mal als Synergie, zumindest als kapitalistische Synergie daraus ziehen. Dann haben sie ganz viel Straßenfußball immer da drin, wobei da nichts außer Straße ist irgendwie. Also auf Kunstrasen und du brauchst mir nicht mit Straße kommen. Naja, aber Futsal ist halt ein Konkurrenzprodukt, da haben wir schon drüber gesprochen und es ist dann ganz einfach, dass die PR sich da eher ausgrenzend verhält. Und wenn es nicht bewusst ist, dann ist es häufig ein habituelles Phänomen, so dass es unbewusst ist, dass man eben da auch das entsprechende Milieu nicht mit inkludiert in die Sprache. Ne? Das ist ganz normal. Aber ich würde mir fast schon sagen, weil die haben ja schon die Spieler von der Vita her gebrieft und sich angeschaut und analysiert. Und dann werden die schon gesagt haben, also hier mit dem Futsal brauchen wir das nicht erwähnen. Also wenn das unbewusst wäre, wäre das einfach nur dumm, so würde ich fast sagen. Aber so haben sie es wirklich, also man muss davon ausgehen, dass sie das vermarkten, und zwar professionell. Und dann werden sie das als bewusste Entscheidung auch gehabt haben. Futsal wird hier nicht genannt. Der Begriff Futsal darf nicht fallen. So, zumindest nicht von Offiziellen, die da wirklich was ich auch geskriptet, was vor, also ist ja so, dass der Kommentator seine Stichpunkte und so weiter hat und das Skript hat. So, und da wird kein Futsal im Skript stehen. Ganz einfach. So, und das ist jetzt nicht verwunderlich, um den Kreis zu schließen, Daniel. Genau.
Ja, ich glaube immer noch, dass es dem Futsal hilft. Einfach, man sieht
Ja.
dann auf kleinerem Feld, es sind doch andere Skills gefragt. Die Spieler gehen ja schon raus und sagen, ja, das hilft einem hier auf kleinerer Raum und
Ja.
schnellere Entscheidungen. Also, ich glaube, das hilft schon auch, dass die Futsalspieler auffallen. Zumindest hintenrum wird man schon sehen, ah, Manuel Fischer, der
Absolut.
Futsalspieler. Ja, also die
Absolut.
Diskussion wird im Hintergrund irgendwie schon geführt werden.
Ja, ne, nicht nur das, auch einfach jetzt hast du halt einen Wahrnehmungskontext für das Kleinfeld wieder. Und das ist ja kein ernstzunehmender Wettbewerb, Daniel. Das ist ja Spaß. Das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. Ja. Und das ist dann immer montags für 2, 3 Monate. Das ist ja auch nur so eine kurze Liga, ne? Wie hast du Winterfußball genannt? So, und das ist dann in der Hinsicht auch kein Konkurrenz. Produkt für einen ernstzunehmenden Wettbewerb, wie es der Futsal ist. Und das heißt, wenn man jetzt affiner wird für das kleine Feld und dann aber den Futsal dann irgendwie in Berührung damit kommt, dann hast du eine ganz andere Assoziation und auch eine ganz andere emotionale Verbindung zum kleinen Feld und Futsal. Also ich denke, das ist auf jeden Fall vielleicht auch eine Brücke oder ein Vermittler sogar in der Wahrnehmung, ne? Vom großen Feld über Baller League zum Futsal. Also es könnte so ein Zwischenschritt in der Wahrnehmung sein oder eine Sensibilisierung dafür oder affinitätsschaffend. Also ich bin da auch absolut positiv, ne? So viel sie das auch ausgrenzen, wie sie wollen. Ich sehe es nicht als Konkurrenzprodukt, weil wir haben es ja auch schon kritisiert, man hat ja auch einfach in Deutschland da das auch nicht so wie in Spanien. So, also man hat ja auch durchaus da interessante Fehlentscheidungen getroffen, finde ich. So, die man dann immer wieder auch mal versucht hat zu korrigieren. Ja, aber ich bin gespannt, wie das da weitergeht, sehe aber da aktuell eher so eine Wahrnehmungsbrücke, dass das irgendwie.
Am Ende führt die Baller League auch noch Futsalverbot ein. Wie die Fußballer.
Futsaler, keine Futsaler mehr hier. Ja,
Richtig.
gut, dann kannst du da irgendeinen Brasilianer da reinholen, der dann in seiner Vergangenheit Futsal gespielt hat. Hat er nicht sogar oh, wie hieß er, Zé Roberto mitgezockt?
Ja, war auch mal mit dabei.
Er hat auch
Also,
in seiner Jugend bestimmt Futsal gespielt.
ja, sind halt alle dann auch älter, ne? Ich meine, kann man ja kaum vergleichen, aber ja.
Ist auch eine Maschine, ey. Der ist irgendwie schon 40 oder so. Das,
Ja, wahnsinnig
ja,
fit, ja.
Wahnsinn, ey. Der 0% Fett gefühlt.
Du,
Nee.
ich habe hier gerade nebenbei noch was entdeckt für die News.
Bitte.
Es sind nämlich CONCACAF-Futsalmeisterschaften. Ist völlig mir erstmal vorbeigegangen, habe ich jetzt gerade noch mal parallel entdeckt bei Futsal Planet. Läuft die Vorrunde, die Viertelfinale stehen jetzt an. Und ich muss echt sagen, also ich weiß nur etwas über Futsal in Amerika,
Ja.
über den Podcast von, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Keith Tozer.
Ah.
Ja, weiß ich überhaupt was über Futsal in den USA? Aber hier, erste Gruppe: Costa Rica, Mexiko, Suriname, Haiti.
Oh.
Keine Ahnung, habe ich noch nie auf der Futsal-Landkarte gehört. Costa Rica ist hier Platz 1 in der Gruppe.
Aha.
Gruppe 2 Panama, Kuba, Kanada, Nicaragua. Ich
Aha.
wusste, dass in Kanada hatten wir mal einen Podcast, dass überhaupt erstmal Fußball da durchstartet.
Okay, ja.
Und hier gibt es auch ein Futsal-Team. Und die dritte Gruppe hier ist Guatemala, Dominikanische Republik, USA ist hinter den beiden und Trinidad und Tobago. Und das heißt, die USA ist hier raus.
Oh.
Ja. Nee, stopp. Ach,
Nee,
sind nur
doch.
drei Gruppen. Sind nur drei Gruppen.
Das ist
Deshalb.
ABC, glaube ich, ne?
Ja, doch. Ja. Sind dritter platziert ist weiter. Panama gegen die USA. Aber ja, spannend ist mir durchgegangen. Ich habe also aber auch mit keinem dieser Namen irgendwas
Ja.
mit Futsal in Verbindung.
Ja, weil diese aus diesem Bereich, also aus der Erdregion findest du sehr selten bei den Futsal-Weltmeisterschaften Teams, die in die K.O.-Phase reingehen, kann man ehrlich gestehen. Ne? Aber über Trinidad und Tobago haben wir doch schon mal gesprochen. Da gab es noch mal so einen Podcast und Christian war doch schon mal dort drin. Weißt du noch? Bei Trinidad und Tobago in diesem
Ja, richtig, stimmt, doch, du hast recht. Ja,
Ja?
richtig, doch.
Haben wir drüber gesprochen. Also da würden wir auch noch Futsal machen.
Ja, stark. Also
Muss man
Futsal ist.
Vollzeitjob. Das ist nach Trinidad und Tobago. Bitte.
Aber nee, man sieht, dass Futsal halt überall weltweit gespielt wird. Gibt auch
Ja.
wieder irgendwo so eine Seite mit Futsal für Olympia.
Ja.
Ja, auch wie das wieder voranzutreiben. Ja, habe ich gesehen. CONCACAF.
Ja, sehr cool.
Ja, und
Und
dann.
sonst haben wir noch Themen wie vielleicht Viertelfinalspiele haben wir noch gehabt, dann haben wir die Relegation gehabt. Sollen wir darüber noch sprechen?
Ganz kurz. AFC Futsal Asia Cup ist auch noch.
Auch noch.
Geht es gerade los, aber ist noch nicht, ist in Thailand, in der Stadt,
Ja,
aber
ja.
es startet jetzt am 17.04. morgen mit Vietnam gegen Myanmar, Usbekistan, Australien, Thailand gegen China und Saudi-Arabien gegen Irak. Und da wird ja mal Iran hier, bin ich gespannt. Ich meine, gut, jetzt eh ein bisschen politisch kriseln, bin gespannt, was dann da passiert, aber ja.
Ja, also kennst du meine Einstellung zwischen Sport und Politik, muss ich scharf trennen.
Absolut, ja.
Deswegen, Iran, coole Mannschaft, total attraktiv, futsalspezifisch. Ich finde aber auch das Turnier finde ich schon wieder attraktiver mit Thailand, die auch durchaus interessant als Team sind. Usbekistan finde ich auch interessant. Irak hat auch eine interessante Rolle. Australien kennen wir ja auch aus dem Futsal. Zumindest ist auch dort André Cayo oder Lukas Krul, die mal auch dort waren. Ne? Genau. Japan ist auch ein Team, was auf jeden Fall auf der Futsal-Landkarte bekannt ist. Ja, Afghanistan auch. Ne, Afghanistan, ne, Aserbaidschan wollte ich schon sagen. Nee. Aber Iran, Japan, schon spannende Teams. Also auch für eine WM sind Japan und Iran, vor allem der Iran, immer auch so ein bisschen Geheimfavorit. Ne? Ist halt, also die sind auch immer gut fürs Halbfinale, hat man das Gefühl, weil die echt teilweise richtig guten Ball spielen. Ne? Gut,
Ja,
ja.
passt. So. Ja, da gibt es auch noch den CAF Total Energies Futsal
Ach.
Africa Cup.
Ja,
Läuft auch gerade. Warum habe ich das nicht vorher
ja,
gesehen?
weil
Sehe ich jetzt hier gerade.
du gehst hier
Ja, ich
gerade
habe.
über Futsal Planet einfach von
Ja,
einem
natürlich.
Beitrag
Aber
zum
wir müssen
nächsten.
erwähnen, das ist Afrika. Aber ich weiß nicht, ob das die offiziellen Afrikameisterschaften sind oder nur so ein Turnier. Aber da sind erstmal alle dabei. Marokko hier. Marokko ist ja eh gut drauf im Futsal. Ja, Marokko, Angola, Sambia, Ghana. Das ist durch die Gruppe. Und Ägypten, Libyen, Mauretanien, Namibia. Läuft
Namibia.
auch.
Ist das nicht früher deutsche Kolonie gewesen? Sprechen die nicht sogar Deutsch dort? Da
Boah,
war
ich
doch was.
glaube, das ist ein bisschen länger her. Ich glaube, nicht mehr jetzt, aber ja, kommt
Ah,
irgendwie
komm.
hin. Also, ja, also zumindestens, ja, Marokko scheint hier ordentlich
Vielleicht hat man in
abzuziehen.
Namibia ein paar Talente für den deutschen Futsal. Vielleicht.
Ja, gab es
Vielleicht.
mal einen deutschen Fußballtrainer, der das mal. Es war Winfried Schäfer?
Naja, der war, glaube ich, der war doch woanders. Der war Elfenbeinküste oder so.
Ja, irgendwie,
Irgendwie
ja.
sowas war da. Oder Nigeria, ich bin mich nicht sicher. Naja, aber
Gut, ja, okay,
ich
jetzt
kann
haben wir
mich
aber,
nur
glaube ich,
irgendwie
alle Turniere.
kann mich nur
Jetzt
aus
haben
dem
wir, glaube
Geschichts aus dem
ich, alle.
Geschichtsunterricht erinnern, dass Namibia mal irgendwie deutsch war, irgendwie, also auf jeden Fall Kolonialgeschichte. Naja, ja, jetzt hast du auf jeden Fall die
Sorry, ja. Einmal
ganzen
reingerufen.
nachreichenden Kontinentalwettbewerbe uns hier mitgebracht. Ja, und ansonsten an alle da draußen, schaut einfach bei Futsal Planet. Gute Seite,
Richtig.
futsalplanet.com, kann man immer wieder schauen. Sehr cool. Ja, gut, Daniel, was haben wir denn jetzt noch?
Ja, Ich meine, die Playoff-Spieler oder die Viertelfinale haben wir ja eigentlich schon abgehakt. Lassen Sollen wir kurz über die Relegationsspiele sprechen,
Ja.
die stattgefunden haben? Denn da waren
Eigentlich
ja
sehr gerne.
doch ja, Überraschungen dabei. Also ich meine,
Ja.
Mainz hat keiner auf dem Schirm gehabt. Wir natürlich, weil wir von Christian die Insider-Informationen hatten,
Ah.
was da so läuft. Aber für die, die halt nicht drin sind, Mainz hat die ganze Saison in der Hessenliga mitgespielt, hat diese auch dann entsprechend souverän für sich entschieden. Und dann hat man jetzt die Stuttgarter Futsal Club 5:1 besiegt. Der SFC, ja, mit der Landesliga Fußballmannschaft, ja, ist auch hier an seine Grenzen gestoßen, deutlich. Und damit, ja, wird es natürlich jetzt spannend bei den Futsal Panthers Köln.
Ja, also ganz ehrlich, hätte man das vielleicht nicht so erwartet, dass Mainz gegen Stuttgart auch in der Deutlichkeit gewinnt, ne, mit 5:1, wie es schien, auch ungefährdet soweit. Zumindest von dem, was ich mitbekommen habe. Ja, also in der Hinsicht freut mich das erstmal, dass Mainz da erfolgreich ist. Man wird dann sehen, weil die Panthers aus Köln sicherlich hier auch in der Gruppe, auch nach diesem Ergebnis von Mainz, ja, sogar sind die Favoritenrolle noch ein bisschen deutlicher jetzt bekommen. Ja, und das nächste Spiel wird dann zwischen dem Futsal Panthers Köln und Mainz stattfinden, was dann auch ein richtungsweisendes Spiel für diese Gruppe ist, ne? Am 21.04. haben wir da um 14 Uhr in Köln, ja, der Kölner Dom gegen den Mainzer Dom. So.
Oh, stimmt. Das Duell der
Das
Dome.
Domduell.
Ja.
Domfutsal.
Ich meine, die Panthers wollen da rein. Die wollen seit 3 Jahren in die Bundesliga. Schreien sportlich absolut verdient. Spielen immer auf hohem Niveau. Wir von Fortuna Düsseldorf wollen das natürlich nicht, weil dann hier der Kampf um die Talente eskaliert. Ja, in dem Bereich. Und das macht es dann
Preise
für alle
meinst du,
einfach.
die Preise
Ja,
explodieren.
natürlich, die Preise explodieren. Und das, du machst dann als West, wenn wir es sehen wir als Westvertreter, total schwer dann hier. Gibt dann auch Sendestadt natürlich, wir haben dann drei, hätten drei in der Bundesliga, aber wir machen uns dann das Leben viel, viel schwerer. Am Ende ist man halt nicht so kompetitiv, weil das sehr teuer wird, sieht man in Hamburg ja auch.
Kann man ja in Bielefeld mit Glück sagen, dass man noch 200 Kilometer entfernt ist von Köln und Düsseldorf, sodass man da jetzt nicht direkt in Konkurrenz um Spieler ist. Ja, also nicht in deren Sicht. Aber das wird schon spannend. Also ganz ehrlich, Daniel, unabhängig davon, ob ich gönne es Mainz auch, wegen Christian natürlich, da habe ich eine persönliche Verbindung, aber wenn ich das Futsalherz entscheiden lassen müsste, dann würde ich schon die Futsal Panthers Köln gerne in der Bundesliga sehen, eben auch, weil es ein Traditionsclub ist, der einer, und das ist auch wichtig, ein reiner Futsalclub ist. Da hast du nämlich, wenn die nicht aufsteigen, wenn Mainz aufsteigt, dann ist der MCH der letzte reine Futsalclub in der Bundesliga. Und ich wünsche mir einen weiteren reinen Futsalclub in der Bundesliga, und das wären die Futsal Panthers Köln, die nur Futsal, also als Futsalverein auftreten.
Okay, wenn ich das Futsal-Romantiker-Modul anschalte, bin ich da auch bei dir.
Genau, da ist also ein guter Begriff. Die Futsal-Romantik sagt zu mir Köln und mein
Aber Moment,
freundschaftliche.
der SFC Stuttgart ist auch aktuell reiner Futsal-Club, ne?
Ja, genau. Also ich hoffe, also ist egal jetzt wer. Wobei bei Stuttgart, die haben sich aus meiner Sicht auch in der Saison jetzt nicht so gut verkauft, dass ich sie mir da wieder wünsche. Und neues Gesicht oder neues altes Gesicht wird der Bundesliga ganz gut tun. Mainz auch wegen der Region in Deutschland. Wobei mit Paas dann auch eng, ne? Also ist ja nicht so weit weg, Paas. Ja, aber mit Köln auch. Also dieser Kampf am Rhein wäre schon geil. Also fände ich auch geil, einfach, weil ich auch einfach auch das gute Verhältnis zwischen den beiden Städten und Clubs kenne. Ich würde mich freuen. Egal ob Mainz oder Köln. Da würde
Du
mich.
willst eine Eskalation, ne?
Na, Eskalation, das ist ja dein, das ist dein. Ich will einfach ein. Wirklich, das wird ja auch nochmal für eure Region Aufmerksamkeit ziehen, ne? So ein Duell zwischen Köln und Düsseldorf. Du musst es doch positiv sehen, Daniel, ne? Und da
Ja,
gibt
die
es.
Duelle in Hamburg haben jetzt auch nichts dafür beigetragen, dass der Futsal jetzt
Ja,
stärker in Hamburg
nochmal.
geworden ist.
Ja, aber das ist ein Stadtstaat. So, wir reden hier von einem westdeutschen Derby, das dann auch ein Rhein-Derby ist. Ach, das hat schon was. Also wird mich auf jeden Fall, und ich glaube, das würde bei euch in Fortuna, bei Fortuna auch nochmal, für so ein Spiel gegen Köln in der Bundesliga, könntet ihr auch nochmal bei Fortuna sicherlich ein paar Fans abzweigen. Ne? Da kommen bestimmt noch welche in die Halle, wenn es gegen Köln geht. Ne? Vielleicht geht dann die Futsal Pandas zum FC. Das wäre ja mal ein geiles Duell.
So. Ja, cool. Ja, solche Entwicklungen sind ja auch nicht so unscheinbar.
Ja, genau.
Unwahrscheinlich.
Gut, dann lass uns aber mal die Relegationsgruppe 2 anschauen mit Wacker, Jena und den Betonboys aus München. Und hier hat Wacker gegen Carl Zeiss Jena mit 7:5 gewonnen. Das heißt, Wacker legt vor. Für dich wie auch für mich ist. Für dich, Jena, ist ja gefühlt auf jeden Fall ein ganz wichtiger Bundesligist oder sollte in die Bundesliga. Ich würde es natürlich auch den Dominik Naujoks und so weiter gönnen. Machen ja auch eine gute Entwicklung dadurch, in Jena. Ja, aber wie man hier sieht, hat man gegen Wacker, vor allem in der ersten Halbzeit, da hat man schnell 3:0 hinten gelegen. Dann kam man nochmal leicht ran, aber Wacker hat das dann vom Abstand gehalten und am Ende 7:5 gewonnen. Ja. Aber ist ein enges Ergebnis, was jetzt nicht offensichtlich aufzeigt, dass Wacker hier der Favorit der Gruppe ist. Was ich aber interessant finde, ist halt, dass Dennis Öztürk natürlich gespielt und getroffen hat, dass Theodoros Ganitis am Start war, Finn Hanke am Start war, also viele ehemalige HSV-Spieler, die dann auch hier bei Wacker auftreten. Ja, und da einfach das Ding
Die
rocken.
Baller League des Futsals sozusagen.
Die Bo genau. Tarik Hatzijavtic, auch bei Wacker. Auch nicht schlecht, ne? Aus Berlin. Der
Alle da.
Hatzijavtic-Spieler.
Ja.
Sitsiskin, auch Goodwin Asiongbor, ist auch ein junger Spieler, glaube ich. Ist auch U19-Nationalspieler, glaube ich. Ja, Chirosi ist noch da, finde ich auch geil. Also, dass der da ist. Dann Bulanik im Tor, ehemaliger HSV-Torwart. Also, ja, also. Wacker hat auf jeden Fall reanimiert den Hamburger Futsal. Die Spieler, die vielleicht nicht so intensiv beim HSV mehr am Start sein konnten, sind jetzt bei Wacker gelandet. Ja, und es reicht halt noch dann schlussendlich gegen Carl Zeiss Jena, die vielleicht noch ein bisschen zu unerfahren sind. Aber ich denke, wenn da eine gute Entwicklungskultur herrscht, dann werden die auch von Spiel zu Spiel bessere Leistungen abrufen. Und ich sehe Jena jetzt in der Gruppe noch nicht chancenlos, wobei auch da jetzt erstmal der Auftritt der Betonboys abzuwarten ist und wie die sich dann entsprechend jetzt präsentieren. Da wird sich dann auch da wieder eine Richtung zeigen, ne? Naja, aber auch eine spannende Gruppe, muss man sagen.
Also und Anbetracht der Spieler ist es wirklich toll, wie Jena damit gehalten hat. Hat nicht gereicht. Ja, zweites Hamburger Team ist einfach auch für die Diversität in der Liga. Ach, wäre Jena doch so schön. Auch die Beton Boys als Münchner Verein ist ja auch gut, schön, da Münchner das schön verteilt zu haben.
Ja.
Naja, schauen wir mal.
Ja, also ich würde vom Namen her mich auch über Jena mehr freuen, klar. Auch regional dann für die Region im Osten einfach. Jena ist auch eine gute Geschichte. Und ansonsten München natürlich auch. Ja. Und Wacker, wie gesagt, als wieder noch ein Hamburger Team. Ja, das wäre vielleicht der kleinste Wunsch, den man da haben kann.
So, ja, also ich wäre durch. Wir sind auch schon wieder 1 Stunde 12 jetzt nach unser
Oho.
einmal monatlich.
Tja.
Können wir noch die Tipps machen, die du ja immer gerne
Oho,
machst?
die Tipps, die machen wir erstmal Relegationstipps, okay? Gehen wir in die Bundesliga. Lass mal die Panthers gegen Mainz tippen. Was sagst du?
Christian muss jetzt weghören. Ja, ist halt, wenn Panthers mit dem Team der Liga auftritt, die auch eine Liga gespielt haben, zu Hause wird schon die Panthers ja das Ding wahrscheinlich holen.
Ich sag dir eins, ich hab das Gefühl, dass Mainz, die haben nicht nur auf dem Platz, sondern auf der Bank auch. Ich glaube, da sind die Stärke kommt von der Bank. Ich habe nämlich gesehen, dass der David Becker und der Christian da zusammen agieren und dann auch noch der andere Kollege. Und ich habe dir ja schon mal davon gesagt, dass der David Becker mich als Trainer auf der Bank schon auch positiv begeistert. Ne? Hier nochmal Props an David. Also der kann da auf jeden Fall vielleicht noch ein paar Prozent rauskitzeln. Ich sag meins. Ich sag meins. So. Ich
Vielleicht
sag.
muss der Christian muss halt mehr ein Patrick Ernst Bunsemeier sein. Weil ich weiß noch damals, als eben Pauli aufgestiegen ist und Mainz abgestiegen ist, hat sich Herr Christian mal provozieren lassen. Und genau das muss er jetzt auch machen. Er muss die einfach so richtig, richtig schön provozieren, damit man richtig schön Stimmung gegen den Gegner macht. Naja, kommen die Panthers, jetzt geben sie uns hier nicht mal Wasser. Solche Tricks hatte der Patrick immer
Ja,
drauf
genau.
gehabt. Schöne Grüße übrigens. Ich fand das nicht, also man muss sagen,
Ist
ist halt eine
Underdog.
Strategie.
Dieser
Ja, ist
Underdog, der nichts zu
Strategie.
verlieren hat.
Total, Underdog-Strategie. So, warum nicht?
Ja,
Also
aber haben sie
bei
doch, die haben doch, Mainz ist doch mit Abstand aus der Gruppe ist die Mannschaft, die am wenigsten zu verlieren hat. So. Also, ja, also, okay, wir wollten über Tipps sprechen. Nächstes Spiel, Betonboys gegen Wacker. Die Hamburger müssen in den Süden. Meinst du, die gehen da fahren da mit Kapelle hin, kompletter?
Ich glaube, im Süden, also wenn die
Ja.
ihre Fußballer da zusammenkarren, das wird, glaube ich, was bei Bitter & Boys viel spannender ist, dann ja das Spiel in Hamburg. Ob die überhaupt mit da hinten, mit da hochholen
Ja, ich
können
frage mich, ob
dürfen.
Wacker da mit Siskin und Co.
Ja,
vorbeikommen. Also.
genau. Also, boah, das war ja immer schon so ein bisschen schwierig mit der Anreise von Wacker bei den Bundesligaspielen. Deshalb glaube ich Bitter & Boys, weil das wird ein. Könnte ein Kaderproblem sein, beziehungsweise eine Überstärke von Beton Boys.
Ich glaube, das ist die Chance von Jena, weil die einfach, ich glaube, dass München in Hamburg und Wacker in München sich, also das werden zwei unterschiedliche Spiele, habe ich so vom Gefühl her. Und da
Genau, ja, richtig.
nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Und wenn Jena jetzt kein Spiel, also wirklich jetzt sich zusammenrafft und die Heimspiele erfolgreich gestaltet oder auch in München noch Punkte holt, ich glaube, dann ist Jena hier nicht chancenlos in der Gruppe, obwohl sie das erste Spiel verloren haben. Ich sage hier auf jeden Fall gefühlt auch München für das Heimspiel. München gegen Wacker. Das auf jeden Fall. Da sage ich München. Weil ich jetzt der Mannschaft nicht so extrem zutraue, dass sie die Fahrten machen. Also nicht die Topspieler oder alle. Naja. Gut, Daniel, das war die Relegation. Kommen wir auf die Halbfinalpartien. Partien der deutschen Futsal-Meisterschaft. Daniel, was sagst du bei den Halbfinalpartien? Möchtest du uns da den Überblick geben?
Jo, Hott gegen Jahn Regensburg. Jahn hat jetzt echt wieder einen guten Drive bekommen, auch durch die neuen Spieler, die nochmal dazukommen sind zur Winterpause. Hott sehr solide, kaum Überspieler. Ja, Wittig und Remmene sind richtig gute Kicker, aber es ist halt nicht so, dass einer jetzt so übermäßig da spielt. Es ist also schwer zu bespielen. Boah, ich glaube, so vor heimischem Publikum. Mit Hot könnte das schon was werden.
Ja, ich würde auch zu Hause jetzt Hott auch auf Basis der Erfahrungen der letzten Saison, dass man eben gegen Regensburg wirklich ins offene Messer gelaufen ist. Ich glaube, man wird Regensburg jetzt hier nicht unterschätzen, in keinster Weise. Und man wird dort also wird die offenen Messer sehen. Und man wird sich nicht auskontern lassen, weil das ist, glaube ich, das, was sie dann, wo sie eine Gefahr sehen. Weil ich auch Hott einfach als starke Defensive wahrnehme, wenn der Gegner anläuft. Also wenn Regensburg jetzt anläuft und auch mit Marquinhos in der Tiefe, ich glaube, Hott ist ein Team, das Marquinhos auch gut zumachen kann. Also die wirklich auch ihn als Anspielstation einigermaßen rausnehmen können. Und wenn sie sich nicht auskontern lassen und aus der Erfahrung lernen, ich glaube, dann sind sie im Hinspiel auf jeden Fall Favorit, bin aber für das Gesamtspektakel nicht so eindeutig Hott. Also ich habe das Gefühl, dass Regensburg
Also
schon.
ich hab ja auch Jahren ohne Marquinhos gesehen in
Ja,
Düsseldorf.
ja.
Das funktioniert gar nicht.
Nee, nee.
Solange, wenn der nicht da ist, fehlt die Tiefe.
Genau.
Die leben davon, dass der die Dinger festmacht und dann eben auch Lukas Gruhl nach gefühlten immer wieder 20 Minuten Spielzeit dann irgendwie noch hinterherhecheln kann und der Rest, aber ohne Marquinhos, nee, da funktioniert das Konstrukt nicht. Also Voraussetzung, dass sie überhaupt mithalten können, ist, dass Marquinhos da ist.
Ja, genau. Aber ich glaube, Hottmach zu Hause ist Favorit, aber im Rückspiel sieht es schon wieder anders aus. Aber auch nur leichter Favorit. Also wie gesagt, Regensburg ist der deutsche Meister und haben jetzt natürlich Pörsch versucht, über andere Spieler zu kompensieren. Die müssen sich natürlich jetzt in den Playoffs beweisen, haben das aber gegen Hamburg gut gemacht und Marquinhos dazu. Oh, da hast du jetzt hier echt ein Spiel, das ist nicht, das ist wirklich auf Messerschneide. Aber zu Hause würde ich Hott jetzt auf jeden Fall als Favorit sehen und auch Hott den Sieg zutrauen. Zweites Halbfinale, Daniel. Weilendorf gegen Liria, was sagst du?
Boah, das wird, glaube ich, sehr, sehr emotional. Schafft es Weilendorf, die Team-Power da irgendwie aufs Parkett zu zaubern und gemeinsam zu ziehen? Ja, lässt man sich natürlich aber wieder, und das ist ja bei Weilendorf das Problem, wenn eben jetzt die emotionalen Berliner kommen, können die halt schon dieses sehr mal futsal-spezifisch und aus deutlich höher gelagerte Niveau besiegen durch diese Team-Power, Ja, durch die Zerstörung der Moral. Ja, das geht ja bei Walendorf recht schlecht, recht schnell, dass das auseinanderfällt. Also
Ja.
Walendorf muss irgendwie trainieren, wie sie nicht auseinanderfallen, moralisch.
Ja, aber ich glaube schon, wenn Weilendorf annähernd an ihre 100% kommen, dann ist Berlin chancenlos. Also Berlin vom Teamgefüge top. Also haben es auch absolut verdient, sich im Viertelfinale durchgesetzt gegen Bielefeld, gegen den MCH. Natürlich der MCH auch mit einigen Körnern, die fehlten. Aber da absolut auch über eine Teamleistung absolut verdient durchgesetzt. Nur muss ich sagen, hat mich diese Teamleistung insgesamt, wenn ich das im Verhältnis zu Weilendorf sehe oder auch in Mannschaften wie Hott, muss ich ehrlich sagen, das hat mich nicht beeindruckt von der Leistungsspitze. Und daher würde ich sagen, wenn Weilendorf an ihre 100% kommt, dann wird es für Liria sehr schwer. Deswegen hier ganz klar Weilendorf auf Sieg würde ich setzen. Genau, aber es soll Berlin bitte motivieren, damit es ein ganz enges Ding wird oder vielleicht sogar eine Überraschung, weil was wollen wir mehr? Also lass Berlin doch noch mal hier es eng machen. Also ich wünsche mir im Halbfinale im besten Fall zweimal drei Spiele. Das würde mich freuen. Ne? Und dich wahrscheinlich auch.
Absolut. Lass uns mal schauen, was kommt. Und jetzt haben wir wieder abgeliefert erstmal. Jetzt hoffen wir, dass wir schneller wieder am Mikrofon sind die nächsten Wochen. Und ja, ich danke dir und den Zuhörern, Zuhörerinnen und wünsche ein schönes Futsal-Wochenende.
Wünsche ich auch, Daniel, dir und allen anderen, die zuhören. Bis dann.
Ciao.